Man hat sich so gefühlt wie eine Seele. Es war schon zu gut, um wahr zu sein. Bei mir ist es, glaube ich, auch so, dass ich sowas wie Halt gesucht habe, Struktur, Normalität. Und dann halt eben nach der Schwangerschaft, nach der Geburt war die Hölle. Also ich glaube, das war das Schlimmste in meinem Leben, was ich dann erleben musste, ne? Und dann war ich wirklich in diesem Schlafzimmer eingesperrt. Ich war eingesperrt, bis ich wirklich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und die irgendwann mal sich meiner erbarmt haben, weil die gemerkt haben, die kippt uns bald tot um. Ich dann ins Krankenhaus mit meinem Ex-Schwiegervater gefahren bin, wo man sagte, ja, die bleibt jetzt erstmal hier. Das sieht nämlich gar nicht gut aus. Er hat zwar immer gesagt, geh doch raus mit deinen Freunden, mach das doch. Im Nachhinein hat er aber gesagt, ja, hat er ein schlechtes Gewissen gemacht. Also es hat ja immer so einen Widerspruch, ne? Auf eine Art, ja, du kannst ja gehen, aber du bist ja auch dann ein schlechter Mensch, ne? Es gibt Unterstützung, man braucht nicht mit jemandem zusammen sein, nur wenn man sagt, ja, ich habe einen Pflegejob und ich habe Schichtdienst. Es ist möglich. Man will es eigentlich nicht wahrhaben, dass derjenige einen das angetan hat. Man versucht sich das dann schön zu reden oder man versucht sich auch im Nachhinein Dinge einzureden. Ich toleriere jetzt nicht mehr alles. Ich weiß um meinen Selbstwert und mach ganz klar da meine Grenzen.
Hi und herzlich willkommen. Du hast den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Mein Name ist Jennifer und heute erzählt uns Anna ihre Geschichte. Im Anschluss daran erkläre ich die Dynamiken und Verhaltensmuster, die ihre Beziehung geprägt haben. Anna, vielen Dank, dass du heute hier bist und dass du den Mut hast, deine Geschichte zu erzählen. Magst du den Zuhörenden einmal verraten, was dich dazu bewegt hat, heute hier zu sein?
Also was mich dazu bewegt hat, ist, dass ich anderen einfach damit, hoffe ich, Mut machen kann, dass es einen guten Ausweg gibt, dass es einen guten Weg gibt und dass, wenn da jemand gerade zuhört, sich nicht so alleine fühlt, ne, und sich da irgendwie wiederfinden kann und einfach, ich hoffe, andere Menschen dadurch Kraft schöpfen können oder irgendetwas für sich rausziehen können. Das ist so mein Gedanke dahinter.
Dann lass uns doch bitte mal damit beginnen, wie bei euch alles angefangen hat. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist die Beziehung gestartet?
Also Sven, meinen damaligen Ehemann, habe ich damals kennengelernt. Das ist jetzt schon über 9 Jahre her, etwas länger. Durch Freunde, man hat sich getroffen, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, sehr auffällig, sehr präsent, eloquent, ne, wortgewandt und charismatisch, ne, fand den ganz attraktiv, ganz toll. Und ja, dann hat man sich aus den Augen verloren, dann hat man durch Facebook sich angeschrieben, wie das so oft ist. Und ja, so kamen wir dann zusammen, haben uns dann getroffen und alles ging sehr schnell. Also es ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, dass es sehr schnell alles vonstatten ging. Also man hat geschrieben, innerhalb von nicht mal 3 Monaten habe ich bei ihm gelebt und ja, es ist nicht mal ein Jahr vergangen und schon hat man sich dann ein Haus gekauft. Also daran kann ich mich erinnern, es ging alles rasend schnell.
Wie hat sich das angefühlt für dich, die erste Zeit?
Ja, wunderbar, ne? Wie seelenverwandt. Ne? Also man hat sich so gefühlt wie eine Seele, ne? Also ich habe da auch einen sehr verletzlichen Menschen kennengelernt, der auch ganz viele wunderbare Eigenschaften hatte. Also er war sehr empathisch, ich habe mich verstanden gefühlt, war sehr liebevoll, sehr rücksichtsvoll. Ich habe mich da das erste Mal wirklich angekommen gefühlt, ne? Und etwas wie schon Magie, sagt man so, ne? Es war schon zu gut, um wahr zu sein, ne? Und ja, ich habe mich sehr beschützt gefühlt, sehr umsorgt. Ne? So habe ich mich gefühlt am Anfang. Es war wunderbar. Und natürlich gibt man sich dann auch gerne da rein. Ne? So war das am Anfang.
Und wann ist dann so das erste Mal das Gefühl aufgekommen bei dir, dass da irgendwas nicht ganz stimmt?
Also das erste Mal ist es mir aufgefallen, wo ich es aber auch konsequent ignoriert habe, muss ich damals, also muss ich leider so zugeben, zurückblickend, beim Hauskauf. Also nach einem Jahr haben wir dann ein Haus zusammengekauft neben seinen Eltern, die auch sehr narzisstisch sind. Oder jetzt ist es mir klar, dass es eine Form des Narzissmus ist, muss ich jetzt so ansprechen. Also wo er schlechtes Verhältnis hatte, und ich es bis heute nicht nachvollziehen kann, warum er unbedingt neben denen leben wollte, was auch sehr ungesunde Beziehungen hat, ne? Und er aber unbedingt dieses Haus kaufen wollte, ne? Und er auch da sehr aggressiv teils schon war und sehr dominant, wo ich ihn so nicht kannte. Und ich aber auch so verliebt war und ich dachte mal, ja, der Sven, der weiß immer, was für uns gut ist. Und ich habe mich da auch so reingelegt. Er war ja auch, ist auch ein gebildeter Mann, ne? Er hat viel Wissen, hat mir auch immer einreden lassen. Oder im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass ich mich immer sehr klein gefühlt habe, doch teils, weil er doch viel mehr Wissen hat als ich, ne? Und habe mich da so ein bisschen gefügt, ne? Und habe gesagt, okay, ich finde es eigentlich sehr merkwürdig oder nicht nachvollziehbar, dass er da wohnen möchte nebenan, wo er eigentlich mir immer erzählt hat, wie schlimm seine Kindheit war. Ja, da fiel mir schon auf eigentlich, das ist nicht eigentlich, sondern es fiel mir auf, es ist ungesund. Aber man macht es trotzdem mit, was ich jetzt rückblickend nicht als eine gesunde oder, also ich kann es nicht beschreiben. Man macht das einfach mit aus Liebe, ne? Man ignoriert das völlig. Man hinterfragt das auch nicht, ne? Ich habe es dann hinterfragt, klar, ich habe gesagt, warum willst du neben deinen Eltern wohnen? So, du hast mir doch erzählt, wie schlimm doch alles war. Und er sagte, ja, ich sehe das als eine gute Investition, das ist in einer sehr guten Lage und wir werden so eine Chance nie wieder haben. Und wo man dann auch gemerkt hat, seine Eltern ihn da auch sehr bearbeitet haben.
Sie haben sich da sehr eingebracht und die Entscheidung eigentlich für euch getroffen.
Genau, also ich kam mir vor in dieser Konstellation, wo wir da essen waren, so eher wie so einem Statist. Kann ich jetzt so im Nachhinein, muss ich das so zugeben. Ne? Ich war irgendwie anwesend, aber so wirklich anwesend war ich dann doch nicht. Ja, kann ich mich jetzt nicht freisprechen, bin ein erwachsener Mensch, ich hätte natürlich Nein sagen können, habe es dann gemacht. Aber da habe ich es einfach schon gemerkt, also hier stimmt irgendwas überhaupt nicht, ne? An den ganzen Verhältnissen da auch. Ja, na gut, so hat es angefangen.
Wie hat sich dann eure Beziehung weiterentwickelt?
Wie hat sich die weiterentwickelt? Also viele Dinge hat dann Sven an sich gerissen, die mir aber vorher gar nicht so bewusst waren. Ne? Das fing an wie mit alleinige Steuererklärungen, Urlaube, die ausgesucht worden sind, Buchungen, die gemacht worden sind. Also alle finanziellen und wirklich auch wesentlich wichtigen Dinge hat er so an sich gerissen, teils für teils, und hat das eher dargestellt, er wollte mich ja erleichtern, ich soll mich eher um die schönen Dinge kümmern, ich soll mich um mich kümmern. Was man sich im ersten Moment auch gefallen lässt gerne, ne? Ich gehe meiner Sache nach, irgendwelchen angenehmen Tätigkeiten, und mache mir da auch nicht so den Kopf. Natürlich habe ich mich da gerne drauf eingelassen. Und so hat sich das dann sehr ungesund entwickelt, ne? Weil ich natürlich überhaupt keine Übersicht mehr hatte über die finanziellen Verhältnisse oder Ausgaben, Einnahmen oder Sonstiges. Und Dinge, die ich gerne machen wollte, auch in der Ehe dann, wie wo wir Hochzeitstag hatten, eigentlich wollten wir da hinfliegen, dann hatte er sich da umentschieden und dann hat halt gemerkt, seine Worte hat er mir in den Mund gelegt. Und das nahm in der Ehe dann auch immer mehr zu, dass eigentlich meine Meinung gar nicht mehr gezählt hat. Das war mir aber vorher nicht so bewusst, das kam schleichend. Das fing wirklich mit kleinen Dingen an, das kann ich auch nur jedem raten, nicht die Augen zu verschließen, es fängt immer mit kleinen Dingen an. Es fängt immer klein an, bis komplett die völlige Übernahme ist und man sich dann ergibt. Ne?
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie das so abgelaufen ist, dass er dir die Worte in den Mund gelegt hat?
Es fing eigentlich mit den kleinsten Dingen an in der Hochzeit schon, ne? Hochzeitsplanung. Er hat mich zwar gefragt, was ich möchte, schlussendlich aber doch alles selber ausgesucht. Ich habe gesagt, ich würde gerne, ganz doofes Beispiel, draußen heiraten. Er sagte, ja, aber in der Sommerzeit und dann sind da Wespen und das ist ja so suboptimal. Und eigentlich ist eine Kirche ja viel besser, weil wir haben ja auch viel mehr Leute, dass die da sitzen können. Ich wollte das erst nicht und schlussendlich hat er mich wirklich, glaube ich, nach 2 Stunden Diskussion dazu gebracht, dass ich da völlig von überzeugt war, dass ich in eine Kirche heiraten wollte und auch diese Blumen wollte und auch in diesem Schloss heiraten wollte, obwohl ich da niemals heiraten wollte. Also eigentlich seine komplette Hochzeitsplanung so für mich übernommen habe, ja, doch, das wollte ich eigentlich doch. Und ja, wo mir das sehr auffiel, auch meine Mutter sagte das und meine beste Freundin und Freunde auch, Anna, das bist du gar nicht. Ne? Also das auch, was wir hier sehen an der Hochzeit, auch das Hochzeitskleid oder ja, das war schön alles, aber sagten Anna, das bist du halt nicht. Ne? Oder das ist komplett gar nicht, das bist du nicht. Ne? Und die Menschen sprachen mich drauf an. Ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, ich habe erstmal im ersten Moment meinen damaligen Mann dann verteidigt, so innerlich, ne? Wo ich sagte, nein, das ist meine Überzeugung, ihr kennt mich gar nicht und ihr kennt diesen Teil vielleicht gar nicht von mir, ne? Vielleicht wollte ich das so, wo ich im Nachhinein aber dann schon gemerkt habe, nee, wollte ich so nicht, ne? Das war dann auch, nächsten Tag sind wir ja auch Hochzeitsreise geflogen und ich wollte eigentlich, wir hatten hin und her überlegt, wo wir hin wollten. Und ich weiß noch, ich wollte unbedingt nach Bali, ne? Wir hatten ja einiges da an Budget noch über. Und nein, wir fliegen jetzt nach Griechenland. So, war jetzt auch ein wunderschöner, also wunderschöne Hochzeitsreise. Bin ich auch immer noch Griechenland-Fan, ist ein tolles Land, nicht falsch verstehen. Aber damals hatte ich eigentlich was anderes im Kopf. Ne? Und dann wurde aber beschlossen, nein, ich sehe uns da und ich möchte die und die Fahrten da mit dir machen und wir bleiben da. Und dann, ja, okay, ist auch dann mein Wille. Ne? Und so fing das schon an. Wo er bis heute aber noch, höre ich von anderen, es anders immer noch darstellt. Er stellt es so dar, nein, die Anna wollte es so. Also Sven stellt so da, nein, Anna wollte das so. Ich habe immer in ihrem Sinne gehandelt. Er kann sich das nicht erklären. Und ja, Bali war mal thematisiert. Und ja, aber das war unsere gemeinsame Entscheidung. Er sieht das völlig anders. Ja, und so fing das mit den kleinen Sachen an. Wo andere vielleicht einen riesen Aufriss gemacht haben, hätten. Ich bin eigentlich auch eine sehr, ich würde sagen, jetzt nicht in sich gekehrte Person. Ich bin schon sehr da, kann man sagen. Und ich vertrete eigentlich auch sehr gut meine Meinung. Deshalb passt es eigentlich auch nicht so zu meinem Typus. Ne? Und kann mir das selber auch gar nicht erklären. Ich kann das nicht sagen, weil ich sonst eigentlich ein sehr direkter Mensch bin. Aber in der Hinsicht nein. Vielleicht war es die Liebe. Ich wollte es nicht sehen. Und dann hat man es totgeschwiegen und hinterher so für sich übernommen. Ne? Und so hat sich das einmal weiter geschlichen. Und so wie mit dem Haus. Ich kam in das Haus, ich wollte das Haus nicht haben. Es war eine stundenlange Diskussion. Bis ich irgendwann selbst davon überzeugt war, ja, Sven hat recht, das ist eine gute Investition. Ja, okay, die Eltern waren anscheinend die schlimmsten Eltern, die er je hatte, also die man je hätte haben können, wie er erzählte. Aber okay, wir gehen wieder mit den Essen. Alles auch sehr merkwürdig hier, aber nee, das wird schon alles so eine gesunde Bahn haben. Ne? Dazu muss man auch sagen, ich hatte eine liebevolle Mutter und auch eine, das will ich jetzt nicht sagen, keine schlechte Kindheit oder so, aber ich habe schon Erlebnisse so in der Kindheit, die mich sehr geprägt haben, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Das muss man aber erwähnen, weil ich es auch gehört habe bei anderen Menschen, die mit solchen Menschen Kontakt hatten hinterher, dass sie immer ein prägendes Erlebnis irgendwann mal hatten. Ne? Also Narzissmus will ich jetzt nicht sagen, aber Menschen vielleicht mit einem großen Ego oder so. Viele suchen sich dann Narzissten oder Menschen mit Ego oder wie man es auch nennen will, dann aus, die dann vorher aber in der Kindheit dann da auch irgendwelche Erlebnisse oder so hatten. Ne? Das kann man schon sagen. Also das sieht man bei vielen und bei mir ist es, glaube ich, auch so, dass ich sowas wie Halt gesucht habe, Struktur, Normalität. Wie man so sagt, dieses schöne kleine Familienbild. Ne? Man hat so Haus, Hof, Kind, alles sind glücklich. die Blumen sind da, ne? Ja, das wünscht man sich so, ne? Wenn man das selber jetzt nicht so hatte.
Mhm.
Hatte ja. Ich nicht. Ich hatte keine, ich betone nochmal, ich hatte wirklich eine liebevolle Mutter, ne? Aber halt eben mit meinem Vater und meiner Mutter, das war alles nicht so harmonisch und es war nicht so kindgerecht immer und es war halt nicht das Häuschen und Garten und das habe ich mir einfach gewünscht. Und ich glaube, das ist das, ne? Damit kriegen auch viele Leute ein, ne?
Und das hast du in Sven oder in der Beziehung zu Sven gesehen?
Ja, sicher. Mhm. Da waren die Eltern sind von ihm, wie sagt man, das hört sich jetzt gemein, also spießig deutsch, also schön so, wie man sich das gewünscht hat, ne? Und da ist alles normal, alle haben da Erfolg, alles ist strukturiert, alles ist so klare Linie, ne? Und da sehnt man sich danach, ne? Und dann denkt man, ja, so, das wird jetzt meine Erfüllung sein, ne? Ich kriege jetzt alles das, was ich so als Kind vielleicht nicht erlebt habe, ne? Ja.
Jetzt hast du ja im Vorgespräch gesagt, Anna, dass ihr eine eher ungesunde Beziehung geführt habt in der Rückschau. Wie liefen denn da die Konflikte bei euch ab oder welche Situationen könntest du da mal beschreiben, an denen du das festmachst?
Also was mir sehr aufgefallen ist, dass Sven immer mehr aggressiv wurde, ne? Und dass er auch meine Gefühle nicht wahrgenommen hat. Also er hat immer alles sehr klein geredet. Ne? Meine Belange waren immer klein zu reden und waren auch nicht wirklich von Wichtigkeit. Hat er zwar zugehört, auch so getan, als würde er das verstehen. Im Nachhinein ist mir klar geworden, er hat eigentlich nur die Worte wiedergegeben, die ich gesagt habe, so um Ruhe zu haben. Und wenn ich nicht Ruhe gegeben habe, ist es in Aggression umgeschlagen, ne? Und wenn das nicht geholfen hat, dann halt eben komplette Ignorierung, ne? Mich einfach ignoriert oder, keine Ahnung, kam dann gar nicht nach Hause von der Arbeit oder bis mitten in der Nacht oder man hat sich dann gar nicht mehr ausgetauscht. Und ja, Lügen. Also er hat massiv gelogen, ne? Also er hat wirklich Dinge verdreht, wo ich an meinen Verstand gezweifelt habe schon, ob die wirklich nicht so passiert sind. Also daran erinnere ich mich noch, ne? Also wo er wirklich gesagt hat, nein, er war nicht da und ich weiß, er war da, er hat es noch vorher gesagt oder ja, Dinge verdrehen, einfach viele kleine Lügen. Und das hat sich so gestapelt, dass ich dann irgendwann an meinem Verstand auch angefangen habe zu zweifeln. Ja.
Was hast du da gedacht über dich?
Ich dachte wirklich, ich werde, ja, das war ein schlimmes Gefühl, weil ich dachte, mit meinem Kopf stimmt was nicht, ne? Ich bin wirklich, ich werde verrückt. Ich werde verrückt, muss ich wirklich so sagen, ne? Weil man zweifelt komplett an sich, ne? Man sagt, man hinterfragt so, ja, hat er das jetzt wirklich nicht gesagt oder hast du dir das eingebildet, ne? Wo ich dann aber Gott sei Dank, das muss ich sagen, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, was mich echt gerettet hat, das möchte ich auch anderen sagen, nicht vergraben in sich selber, mit der besten Freundin reden, mit der Mutter reden, mit Papa, also egal mit wem. Redet über diese Dinge, wo ihr zweifelt, dass diese Lüge, ne, also diese Lüge thematisiert die, besprecht die mit jemandem, besprecht auch Dinge mit anderen. Nee, also wo meine Mutter oder auch meine Freundin sagte, nee, Sven hat das gesagt oder Sven saß hier und er hat auch gesagt, dass er da war, ne? Du irrst dich nicht. Ich habe das mitbekommen. Und das hat mich auch echt gerettet. Und weil ich in Therapie war, durch Angst- und Panikattacken, die ich durch meine Vorgeschichte in der Kindheit hatte und die durch meinen Job in dem Pflegebereich, ne, ausgelöst worden ist, war ich schon vorher in Therapie und habe auch viel meiner Therapeutin erzählt, viel kommuniziert und viele Dinge sind dokumentarisch festgehalten worden, was mir echt geholfen hat. Weil dann mein Verstand ist normal. Also ich habe da nicht irgendwie mir was eingebildet. Das haben andere Menschen gehört. Es war keine Einbildung. Ne? Das war für mich ganz wichtig. Und ich weiß auch noch einen Moment, dass Sven war ja sehr, er musste immer alles kontrollieren, dass er auch mal irgendwann mitkam zu meiner Therapeutin. Und er saß bei diesem Therapiegespräch auch und bat auch selber um Therapie und er bräuchte Hilfe. Und sie das dann auch ablehnte und sie auch selber sagte zu mir, sie sieht da extrem Behandlungsbedarf einfach, wo sie sagte auch, er soll sich was suchen. Also wo man ganz klar narzisstische Züge einfach auch erkannt hat. Ne? Hinterher kam er ja auch in Therapie ne, komme ich jetzt von Höchstchen auf Stöckchen, wo es auch diagnostiziert wurde, wo er zweimal war und die Therapeutin hätte gesagt, er wäre nach zwei Therapiesitzungen komplett geheilt, ne? Nur mal dazu. Also das sind so Dinge, die mir halt eben in Erinnerung geblieben sind. Also dieses Schreien, diese Aggression, diese Wortverdrehungen, Gefühle kleinreden und auch Ignorierungen. Ne? Und dieses Gefühl, du bist dumm und ich bin alles und du bist da unten und ich da oben. Und das können so Menschen ganz, ganz gut.
Wie hat sich da in der Zeit dein Bild von dir selbst verändert?
Also ich habe mich minderwertig gefühlt, habe an meine Person gezweifelt. Ja, ich habe mich gefühlt wie ein Mensch ohne eigene Ideen und irgendwann auch leer, ne? Leer, also wie tot. Man wird irgendwann komplett gefühlskalt, so man, ja, weil man macht sich komplett abhängig von diesem Menschen, ne? Man fixiert sich nur darauf, man läuft ja ganze Zeit auf Eierschalen, dass alles gut läuft. Und man fühlt sich selber einfach, ja, minderwertig, klein, dumm, für nichts zu gebrauchen. Man macht sich selber runter, ne? Und man hinterfragt sich, das ist auch heute noch, selbst in meiner jetzigen Partnerschaft, jetzt, also man kann auch später eine gesunde und glückliche Partnerschaft führen, sage ich mal, ne? Nur mal eben bei, wo es immer noch, natürlich jetzt in der neuen Beziehung, immer noch Probleme gibt, weil ich immer, mich immer für alles entschuldige. Das fängt schon an, wenn ich was koche. Damals kenne ich das so, ja, ist lecker, aber dann kommt irgendwie was Bösartiges. Also bösartige Bemerkungen in der Ehe waren ja normal. Man empfindet das als auch als Normalität. Sarkasmus, manchmal sehr morbider Humor und dieses Bösartige, was in einer normalen Beziehung, das sage ich nochmal, in einer liebevollen Beziehung nicht normal ist. Einen Menschen runtermachen, Sarkasmus, man kann sarkastisch sein ein bisschen, wir wissen alle, was wir meinen, ne? Aber gegeneinander ein richtig extrem, das ist nicht normal. Ne? Da sollte man sich auch nicht einreden, wir sind so ein cooles Pärchen und da ist das so, nein. Also wenn man sich mies fühlt und der andere einen runtermacht oder das Essen runtermacht und nein, das ist nicht normal. Ja, das ist leider immer noch so, dass ich mich, glaube ich, viel zu viel entschuldige dafür. Bevor ich überhaupt aufgetischt habe, schon alles Entschuldigung, ne? Ja.
Ja, gut, dass du sagst. Also ich glaube auch wirklich, dass das ganz wichtig ist, dass das nicht normal ist, dass man so miteinander umgeht, sondern dass man in einer Partnerschaft liebevoll miteinander umgeht und dass es dann auch mal nicht schlimm ist, wenn das Essen heute auch mal nicht schmeckt.
Ja. Ja. Kann man aber auch liebevoll oder normal sagen, ganz so wertfrei genau. Und nicht direkt zerschmetternd, ne?
Ja.
Und ich glaube, in einer Partnerschaft ist ja auch jetzt das Essen nicht alles, ne?
Richtig.
Das auch. Und aber auch viele andere Dinge, wo ich einfach klein gemacht worden bin, ne? Ja, ja.
Und gibt's denn eine Situation, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, mehrere. Aber eine sehr gravierende war, wo ich hochschwanger war. Wir hatten ein Fotoshooting, wir wollten ein schönes Bild machen für Weihnachten. Und ich weiß gar nicht mehr, warum es so eskaliert ist. Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Und wir sind zurückgefahren und er hat Vollbremsung gemacht. Und wir waren mitten auf der Kreuzung. Und der Gurt, der war wirklich ganz stramm um meinen Bauch. Also ich bin fast nach vorne geflogen. Und ich hatte wirklich dann Beschwerden und es ging mir nicht gut. Und er blieb einfach mitten auf der Kreuzung stehen. Ohne ein Wort. Und ich sagte dann so, willst du nicht mal weiterfahren? Sag ich so, da fährt uns gleich einer rein. Sagt er, ja, dann ist das wohl so. Also auch dieser Blick, dieses Kalte und dieses absolut ist mir scheißegal, ne? Mhm. Um mein Kind, um meine Frau, werde ich nie vergessen. Man hat das Gefühl, als würde, vielleicht würden andere sagen, wie kann man es übertreiben? Aber so habe ich das empfunden auch über die Jahre, als würde ich mit einem Dämon zusammenleben. Ich kann das nicht anders beschreiben. Hinterher, es ist wie, als wäre man nicht neben einem Menschen. Also auch diese Augen, wie er mich angeguckt hat, diese absolute Leere. Nicht liebevoll, nicht hasse für tot. Also ich kann das nicht anders sagen. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Also in der Schwangerschaft fing es schon an, nicht ohne zu werden. Und dann halt eben nach der Schwangerschaft, nach der Geburt war die Hölle. Also ich glaube, das war das Schlimmste in meinem Leben, was ich dann erleben musste, ne? Das war wirklich einfach nur grausam.
Also hat sich die Beziehung noch mal deutlich verändert, nachdem das Kind dann da war?
Absolut, absolut. Also ich weiß noch, wo ich im Krankenhaus war, ich hatte ein Einzelzimmer. Das war mir auch wichtig, dass ich da nicht mit anderen noch bin und sowas. Ne? Mein Sohn, der mit Notkaiserschnitt geholt worden ist, es ging mir wirklich schlecht, psychisch und körperlich. Und ich hatte keinen liebevollen Ehemann, wirklich nicht. Der dann wirklich gesagt hat, so die Verwandten kommen jetzt am zweiten Tag und beweg dich mal hoch und mach dich mal zurecht. Ja, Anna, du musst jetzt einfach auch mal dich zusammenreißen. Ne? Also es war ja immer sein Wort, ne? Du musst dich mal zusammenreißen. Und auch in der während der Geburt war er ja auch da. Und das war auch so schlimm. Es war so schlimm, weil er hat meine Mutter nicht erreichen können angeblich. Ich war 2,5 Tage in der Wehe und der hat mich verrückt gemacht. Das war schlimm. Also es war wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, jede Frau, die ein Kind zur Welt bringt, weiß schon, wie schwer das ist. Und wenn man dann noch einen Menschen hat, der null empathisch ist, war schrecklich. War einfach nur schrecklich, ja. Und ich hätte eigentlich noch eine Woche bleiben müssen im Krankenhaus. Ich war, glaube ich, 3 Tage da und ich sagte, ich kann hier nicht bleiben. Es ging mir psychisch einfach schlecht. Und statt er dann meine Mutter mal eigentlich holt oder irgendjemand, meine Therapeutin oder wird auch immer, hat er dann meine Sachen genommen und dann auf eigene Verantwortung sind wir ja dann nach Hause gegangen. Ich konnte kaum die Treppen hochlaufen. Wir haben eine sehr steile Holztreppe im Haus. Oben war nur ein WC, unten gab es kein WC. Und dann war ich wirklich in diesem Schlafzimmer eingesperrt. Ich war eingesperrt, weil ich konnte die Treppen alleine nicht laufen. Ich glaube, ich war bestimmt, erstmal 10 Tage nur in diesem Zimmer eingesperrt, wie ich mich dann irgendwann mal zum Badezimmer schleifen konnte, weil er ja sofort arbeiten ging. Ne? Er hat natürlich sich auch gekümmert. Klar, da hat er sich drum gekümmert, dass wir da auch eine Betreuung kriegen für unseren Sohn. Dann musste ich hinterher in die Klinik gehen, weil ich ganz hohe Entzündungswerte hatte, die bis an der Decke war. Und das wurde dann auch klein geredet von seiner Mutter, von seinem Vater. Es ging mir immer schlechter, bis ich wirklich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und die irgendwann mal sich meiner erbarmt haben, weil die gemerkt haben, die kippt uns bald tot um. Ich dann ins Krankenhaus mit meinem Ex-Schwiegervater gefahren bin, wo man sagte, ja, die bleibt jetzt erstmal hier. Das sieht nämlich gar nicht gut aus. Und sie kann auch nicht mehr stillen. Und ich dann eine hohe Dosis Antibiotika bekommen habe, wo ich erstmal dann 14 Tage im Krankenhaus war und danach in therapeutischer Behandlung. Also es hätte wirklich ganz, ganz böse enden können, weil ich eine sehr hohe Entzündung hatte. Ich hatte Schmerzen, die kann sich keiner vorstellen, wo dann mein damaliger Ehemann doch dann gewählt war und eingesehen habe, dass ich vielleicht dann doch mal im Krankenhaus bleiben sollte. Was mir dann hinterher auch vorgeworfen wurde, ne, weil ich meinen Sohn nicht versorgen konnte, ja.
Also du hast jetzt viel von psychischer Gewalt in der Beziehung berichtet, sehr viel Manipulation, Abwertung, Gaslighting, da war ja einiges dabei.
Alles, ja. Und dann geht es auch in die körperliche Gewalt natürlich über.
Das gab es auch bei euch?
Das gab es auch, ja. Mhm. Das kam dann hinterher, wo ich nach meiner Therapie in der Klinik nach Hause kam. Ich sollte mich ja auch um meinen Sohn jetzt dann kümmern, wo ich dann nicht so funktioniert habe, wie er das sich gedacht hat. Ne? Wo es dann auch zu Übergriffen kam, irgendwann, die ich jetzt weiter leider nicht so thematisieren kann, weil das wird auch noch weiter vor Gericht verhandelt, wo wir dann bei der Paarberatung waren, bei der Eheberatung, was ich heute sage, wie absurd das war. Das ist eine Idee von seinen Eltern gewesen. Weil diese Übergriffe auf jeden Fall, wir reden hier von keiner kleinen Sache. Und die meinten, es wäre doch gut, dann mal in die Eheberatung zu gehen. Waren wir dann auch da, ich war völlig fertig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin mit ihm. Also ich kann mich kaum erinnern. Und ich dann alles da geschildert habe und auch die Eheberatung das unterbrochen hat und mich darauf hingewiesen hat, das ist eine Straftat und ich soll ihn bitte anzeigen. Ja. wo er auch vehement ganz viel geweint hat. Es tat ihm alles so leid und weiß ich nicht, was er heutzutage wieder alles widerruft. Er sagt, das wäre alles nicht vorgefallen und er hat das nie getan. Also er bestreitet das bis heute, dass das alles nicht ist. Er hat es aber, wie gesagt, da Gott sei Dank zugegeben vor den zwei Therapeuten. Es ist auch von meiner Therapeutin dokumentarisch festgehalten, die Übergriffe und auch die Gewalttaten. Ne? Mhm. Ja. Also jetzt bestreitet er alles. Es ist alles nicht vorgefallen. Es war einfach ein Gefühl der Leere. Also ich kann nur für jeden sprechen, der draußen, wer das dann hört, dieses Gefühl von absoluter Verzweiflung, bis ich zweifle an meinem Verstand, bis ich bin nur noch tot und leer. Bis ich dann wirklich suizidale Gedanken hatte, wo ich mir wirklich überlegt habe, wie ich mir das Leben nehmen kann. Wo ich wirklich sagen muss, Gott sei Dank war meine Mutter da. Meine Mutter ist dann, als hätte sie es gespürt, irgendwann bei uns einfach eingezogen. Die ist gar nicht mehr gegangen. Die war einfach, die war 14 Tage da. Das hat meinen Ex-Mann natürlich überhaupt nicht erfreut. Die sind sich auch ständig an die Gurgel gegangen. Und meine Mutter, muss ich sagen, war da doch Gott sei Dank sehr kämpferisch. Und hat mich auch dann manchmal mitgenommen. Ich habe dann bei meinen Eltern geschlafen, dass ich mal zu mir gekommen bin. Dass ich wieder Kraft tanken konnte. Und meine Mutter, muss ich ihr wirklich anrechnen, meine Therapeutin muss ich ihr anrechnen. Hätte ich meine tolle Therapeutin nicht, Frau H., ist eine ganz tolle, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Ich weiß es nicht. Und ohne meine Mutter weiß ich es auch nicht. Und ohne meine Freunde und Menschen, n-n. Also dieses Abkapseln und auch sich isolieren lassen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall isolieren lassen. Er hat zwar immer gesagt, geh doch raus mit deinen Freunden, mach das doch. Im Nachhinein hat er aber gesagt, ja, hat er ein schlechtes Gewissen gemacht. Ne? Weil er sagte, ja, du warst ja vorher schon krank und jetzt dann rausgehen und das Kind dann alleine lassen. Also es hat ja immer so einen Widerspruch. Ne? Auf eine Art, ja, du kannst ja gehen, aber du bist ja auch dann ein schlechter Mensch. Ne? Also geh lieber doch nicht, tu lieber doch nichts für dich. Ne? Treff dich lieber mit niemandem. Und eigentlich auch alle Menschen, die gegen mich reden, sind ja eigentlich auch alle nicht gut für dich, ne?
Also so, dass du dann auch schon wieder selbst die Entscheidung getroffen hattest, ja, dann gehe ich lieber heute nicht raus. Da hat er ja recht, dann bin ich nicht für mein Kind da. Dann,
genau.
Dass du auch wieder dachtest, du triffst die richtige und die vernünftige Entscheidung, wenn du es nicht tust.
Genau, ja. Genau. Wenn ich verzichte auf ein bisschen Selbstfürsorge und auch Selbstliebe, weil ich soll mich ja aufopfern. Ne? Komplette Aufopferung ist doch für alle gut, auch für mich. Ja, bloß nicht eine eigene Identität haben und noch irgendwie ein eigener Mensch sein, eigene Frau sein, ne? So. Und ich glaube, diese Übergriffe sind einfach stattgefunden, weil er gemerkt hat, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Weil ich nach suizidalen Gedanken dann, wo meine Mutter mich holte, mich wirklich gewehrt habe irgendwann. Und ja, was ich jetzt keinen empfehlen kann, was dazu geführt hat, dass ich auch sage, ich wehre mich und ich gehe, dass ich dann einen Partner gefunden habe oder jemanden kennengelernt habe, mit dem geschrieben habe, der sich hinterher, deshalb möchte ich davor warnen, von einer Beziehung in die nächste zu gehen. Damals war es einfach so, auch sich als extremer cholerischer Narzisst rausgestellt hat und auch nicht gesund ist. Deshalb sollte man erstmal Selbstfürsorge, sich selbst stabilisieren. War aber damals dann so, wo ich dann das Gefühl hatte, oh, da kann ich mich an jemanden Neuen orientieren. Weil ich ja selber das Gefühl hatte, ich bin ja gar nicht so viel wert. Ich kann es ja gar nicht alleine schaffen. Mhm. Das ist einfach so. Und niemals einreden lassen. Jeder Mensch ist in der Lage, sein Leben aufzubauen. Niemals kleinreden lassen. So. Und so konnte ich mich dann aber von ihm so ein bisschen lösen. Und was ich sagen muss, das würde ich auch jeder Frau, aber auch jedem Mann, das kann man ja auch heutzutage sagen, ist, ich habe einen neuen Job bekommen und der war sehr gut bezahlt. Also das heißt, eine finanzielle Basis schaffen, getrennte Konten, ganz wichtig. Und wenn man die nicht hat, dass man wirklich versucht, Geld beiseite zu schaffen, wovon der nichts weiß. Oder sie nichts weiß. Geld, kleine Geldreserven, erstmal beiseite. Kleinvieh macht auch Mist. Und sparen, 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 sparen. Und dann schon mal alles vorplanen, organisieren. wo kriege ich eine Wohnung, habe ich schon die Kaution zusammen, solche Basics zu haben, weil finanzielle Abhängigkeit, emotionelle Abhängigkeit und seelische Abhängigkeit, Stück für Stück versuchen, diese Abhängigkeit wegzunehmen. Und da braucht jeder Mensch eine finanzielle, ja, eine Basis. Und der Job hat mir ganz viel gegeben. Ich hatte ganz tolle Kollegen, kann ich nur sagen. Sehr sozial, sehr cool. Und mein Sohn war 4 Jahre alt. Und ich habe Gott sei Dank einen Kindergartenplatz gehabt, der auch bis 16 Uhr ging. Mhm. Ne? Ist jetzt nicht ideal, aber es ist einfach so, die Betreuung ist wichtig, wenn man ein Kind hat. Kümmert euch um eine gute Betreuung. Es gibt Unterstützung, man braucht nicht mit jemandem zusammen sein, nur wenn man sagt, ja, ich habe einen Pflegejob und ich habe Schichtdienst. Es ist möglich. Ja, es ist eine Planung, es ist eine Herausforderung, aber du packst es. Und es gibt einen so viel Selbstwertgefühl, so viel Kraft, wenn man finanziell sehr stabil auf den Beinen steht, sein Leben wieder alleine meistert. Und dann kommt auch die Kampfeslust zurück, muss ich so sagen. Doch.
Ja, sehr schön.
Ja, das und ich möchte das einfach sagen, weil man sich so leer, so tot fühlt, wie ein Zombie. Und gerade viele Frauen, bestimmt auch Männer, aber mehr Frauen, es ist so, ganz viel sich in dieser finanziellen Abhängigkeit begeben. Und so, ja, ich war immer Hausfrau und ich kann doch nichts und so. Ist so, du kannst was. Ne? Du kannst auf jeden Fall was und du wirst einen Job finden. Und du wirst dich da durchbeißen. Und du packst das, ne? Such dir einen kleinen Job, mach ein bisschen Geld beiseite, fang an zu sparen, wovon der nichts weiß, ganz wichtig. Ich muss nochmal betonen. Und dann anfangen, wirklich sein Leben aufzubauen, schon parallel. Und dann bam, von jetzt auf gleich abhauen. Das habe ich nämlich gemacht. Von jetzt auf gleich einfach weg.
Das heißt, du hast diesen anderen Menschen kennengelernt und hast dann für dich auch erkannt, dass du aus dieser Beziehung raus möchtest? Oder war der Gedanke oder der Wunsch, sich zu trennen, schon vorher da?
Der Wunsch und Gedanke waren schon vorher da. Ich hatte einfach nicht den Mut. Es war auch keine Liebe mehr da. Es war eine absolute Abhängigkeit in jeder Hinsicht. Und deshalb habe ich auch ganz viel mit mir machen lassen. Und deshalb waren auch diese Übergriffe, wo ich hinterher dann doch noch mal zu diesen Menschen gegangen bin, wo viele sagen, ja, wie kann man so unlogisch reagieren? Ich denke, Emotionen kann man nicht sachlich und gefühlsfrei, also das geht nicht. Ich kann das, es ist auch, vielleicht findet sich ja auch die eine oder andere Person da wieder, wenn man solche Übergriffe erlebt von jemandem, mit dem man so lange auch verheiratet ist, was heißt so lange, für mich war es lang so, und man fühlt sich da verbunden und so vertraut, man will auch nicht zugeben, dass derjenige einen so die Grenzen überschritten hat. Man will es eigentlich nicht wahrhaben, dass derjenige einen das angetan hat. Man versucht sich das dann schön zu reden oder man versucht sich auch im Nachhinein Dinge einzureden. Das muss ich auch nochmal sagen, weil er auch dazu neigte und vielleicht können sich da auch einige wiederfinden, gerade in der sexuellen Ebene, dass diese Menschen dazu neigen, einfach auch manchmal sehr leicht sadistische oder auch anormale Verhaltensweisen zu haben. Man muss als Frau oder auch als Mann, ist egal, man muss als Partner nicht alles toll finden, man muss nicht alles tolerieren und man muss nicht alles mitmachen. Und das habe ich auch für mich gelernt, dass ich klare Grenzen in meinem Leben setze und die auch nicht überschreite.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass auch in Partnerschaft bei der Sexualität wichtig ist, dass es einen Konsens gibt, dass beide das, ja, was passiert, auch wollen und dass niemand mit sich Dinge machen lassen sollte, gerade auch sexuell, aber auch in anderen Kontexten, die er oder sie nicht möchte. Das ist nicht in Ordnung. Das ist in keiner Konstellation und in keiner Beziehung dieser Welt in Ordnung. Niemals. Wenn du heute nochmal zurückblickst auf die Zeit, auf die Ehe, wie geht's dir damit?
Je nach Tagesform, ne? Also manchmal bin ich auch sehr stolz auf mich, sag ich so, doch, das hast du echt gut gepackt, Mann, ne? Also du hast da echt schon einen Berg hinter dir und du hast das gepackt, ne? Und manchmal bin ich auch wütend auf mich, ne? Klar, weil ich denke, warum hast du das alles mit dir machen lassen? Warum hast du diese Übergriffe auch über dich ergehen? Warum hast du alles toleriert und mitgemacht, ne? Warum hast du nicht mal gesagt, nein, nein, mach ich nicht? Also das macht mich manchmal wütend, ne? Wo ich dann denke, nee, du brauchst nicht auf dich wütend sein. Du hast, also ich versuche die Wut wegzukriegen, ne? Auf mich selber. Auf mich selber die Wut. Das ist, wo ich zurückblickend einfach denke, du hast es gesehen. Eigentlich schon, wo du geheiratet hast, hast du eigentlich ja schon gesehen, wo das hinführen wird ungefähr. Okay, so extrem habe ich es nicht, aber dass man selber nimmt eure Gefühle wahr. Redet die nicht klein. Euer Körper gibt euch schon die Signale. Und wenn der sagt, nein, hier stimmt was nicht, dann stimmt da auch was nicht. Und dann redet euch das auch nicht schön. Und verliert euch da in irgendwelchen Verliebtheitsgedanken. Ne, das hat nichts mit Liebe zu tun. Überhaupt nicht.
Wäre das auch der Punkt, wo du heute sagst, das würde ich anders machen, wenn ich könnte? Also auf das Gefühl hören?
Definitiv. Auch jetzt in meiner Beziehung. Also ich setze ganz klare Grenzen. Ich würde jetzt nicht mehr so blind und verliebt sagen, so, ich lasse alles mit mir machen und ich finde jetzt, ne, ich toleriere jetzt hier so viel und nein. Früher war ich so. Dann habe ich gesagt, ja, ich toleriere das und das. Nein, ich toleriere jetzt nicht mehr alles. Ich weiß um meinen Selbstwert und mache ganz klar da meine Grenzen. Und wenn derjenige das nicht respektiert, dann wird es nicht, dann wünsche ich alles Gute. Ganz einfach, ja.
Anna, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wenn du nochmal an die Menschen denkst, die das vielleicht hören und in einer ähnlichen Situation sind, wie du es damals warst, was würdest du diesen Menschen noch mitgeben wollen?
Zweifelt nicht an eurem Verstand, glaubt eurem Gefühl. Und ich fand ein Zitat, oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich fand das ganz toll. Ich glaube, die Arti sagte das, wenn das jetzt noch nicht jeder kennt. Wenn Licht auf Dunkelheit trifft, gewinnt immer das Licht. Das finde ich motivierend für mich, weil die Dunkelheit kann nicht gewinnen. Und glaub an dich, glaub an das Licht, glaub an die Hoffnung. Also man darf die Hoffnung nicht verlieren. Ich kann nur sagen, damals wollte ich mir das Leben nehmen. Und ich fand das Leben unerträglich. Und jetzt liebe ich mein Leben. Es ist erfüllend. Es ist schön und es kann schön sein. Gibt nicht auf und gibt euch nicht auf für einen Menschen. Das möchte ich sagen.
Anna, vielen, vielen Dank, dass du den Mut hattest, deine Geschichte mit uns zu teilen. Ich glaube ganz bestimmt, dass da draußen die ein oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere Zuhörer ist, der da für sich etwas rausziehen kann und sich vielleicht in deiner Geschichte wiedererkennt. Wenn du möchtest, hast du gerne noch das letzte Wort. Wenn es da noch etwas gibt, was dir auf dem Herzen liegt, dann sag das gerne.
Also es geht auch an die Mütter. Für die Väter kann ich nicht sprechen, aber wenn gerade auch eine Frau zuhört, die jetzt auch Kinder hat, macht es auch für eure Kinder. Also ich spreche jetzt aus Muttersicht, weil auch wenn ihr es nicht merkt, ihr denkt, die Kinder sind so klein, die brauchen beide. Nein, löst euch mal von diesen Gedanken. Löst euch von den Gedanken, dass man in einer solchen Ehe oder in so einer Beziehung bleiben muss für die Kinder. Nein, das ist falsch. Gerade wegen eurem Kind oder eure Kinder solltet ihr diese schreckliche Situation verlassen. Weil ich es jetzt auch bei meinem Sohn merke, dass er das jetzt für sich aufarbeitet. Und für ihn war es eine Befreiung. Und viele werden sagen, ja, mit 4 Jahren, ja, es war eine Befreiung. Weil kein Kind möchte in so einer Ehe oder in so einer Beziehung leben. Nein, lebt lieber alleine mit eurem Kind, macht euch ein schönes Leben. Mit Lachen glücklich sein. So, ich glaube, das sind meine letzten Worte, würde ich sagen. Einfach erlaubt euch, glücklich zu sein. So.
Dankeschön, Anna.
Bitte.
Gerade haben wir die Geschichte von Anna gehört. Eine Geschichte, die leider noch nicht zu Ende ist. Über einige gravierende Vorfälle in ihrer Beziehung konnte sie aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens nicht sprechen. Doch auch ohne diese explizit auszuführen, wird deutlich, welche schwerwiegenden Erfahrungen psychischer und körperlicher Gewalt sie in ihrer Beziehung erleben musste. Anna ist eine so mutige und entschlossene Frau, die Tag für Tag dafür kämpft, dass sie und ihr Sohn nach dieser toxischen Beziehung ein glücklicheres und selbstbestimmtes Leben leben dürfen. Ihr werden immer wieder Steine in den Weg gelegt, ihr Ex-Mann strengt Verfahren an, droht ihr mit Klagen. Er will sie nicht aus seinem eisernen Griff entlassen. Doch Annas Mut und Annas Entschlossenheit kann er heute nicht mehr brechen. Was Annas Geschichte uns zeigt, sind die vielfältigen Facetten toxischer Manipulation. Besonders deutlich wird hier, wie ihr Partner unterschiedliche Manipulationstaktiken miteinander kombiniert. Es beginnt alles mit dem Lovebombing, diese zauberhafte, magische erste Zeit, die Anna beschreibt. Doch was wie ein Märchen beginnt, ist in Wirklichkeit der Startpunkt einer systematischen Manipulationsstrategie. Schauen wir uns die verschiedenen Ebenen einmal genauer an. Zunächst übernimmt er scheinbar fürsorgliche Aufgaben. Finanzen, Versicherungen, wichtige Entscheidungen. Er entlastet sie vermeintlich. Doch in Wahrheit ist dies der Beginn ihrer Entmachtung. Er macht sie systematisch abhängig und unmündig. Dann sehen wir die Manipulation ihrer Realitätswahrnehmung. Er diskutiert so lange, bis sie seine Wünsche als ihre eigenen wahrnimmt. Bei der Hochzeit, beim Hauskauf, immer wieder dieses Muster. Doch das ist hochgradig manipulativ, denn er raubt ihr die Fähigkeit, ihre eigenen Wünsche überhaupt noch wahrzunehmen. Die dritte Ebene ist dann die soziale Isolation. Als Annas Freunde und ihre Mutter Bedenken äußern, sie nicht wiedererkennen, verteidigt sie ihn sogar. Das zeigt, wie tief diese Manipulation bereits wirkt. Sie ist so stark von seiner Realität überzeugt, dass sie sich gegen ihr eigenes Unterstützungssystem wendet. Sehr erschütternd finde ich auch die Eskalation der Gewalt nach der Geburt ihres Kindes. In dieser extrem verletzlichen Phase, als Anna durch die traumatische Geburt und die lebensbedrohliche Infektion ohnehin geschwächt war, verstärken sich zunächst die psychischen und dann die körperlichen und sexuellen Übergriffe. Auch wenn Anna aufgrund laufender Verfahren nicht alle Details schildern konnte, diese Gewalteskalation in einer Phase, in der eine Frau besonderen Schutz und Fürsorge braucht, zeigt eine erschreckende Rücksichtslosigkeit ihres Partners. Er nutzt bewusst die Phasen größter Verwundbarkeit aus, um seine Macht zu demonstrieren und Anna noch stärker zu unterwerfen. Was Annas Geschichte so eindrücklich zeigt, Manipulation ist nicht eindimensional. Sie ist oft ein komplexes System aus verschiedenen Taktiken, die alle ein Ziel haben, die völlige Kontrolle über den Partner zu erlangen. Dass Anna am Ende einen anderen Partner als ihre Rettung suchte, ist ein ebenso häufiges Muster. Die Sehnsucht nach Heilung ist so groß, dass Betroffene oft vom Regen in die Traufe kommen. Anna hat recht, wenn sie heute sagt, sie hätte erst heilen sollen. Denn eine durch Missbrauch verwundete Seele ist besonders anfällig für weitere toxische Beziehungen. Wenn du ähnliche Erfahrungen machst, wenn du merkst, dass deine Realität, deine Wünsche, dein Selbst langsam verschwinden, werde dir bitte bewusst, dass das nicht normal ist. Das ist keine Liebe, das ist Manipulation. Annas Geschichte zeigt uns aber auch, es gibt einen Weg heraus. Heute lacht sie wieder mit ihrem Sohn, sie genießt ihr Leben. Der Weg zur Heilung beginnt damit, die Manipulation als solche zu erkennen. Und genau dabei können uns Geschichten wie Annas helfen. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie am dringendsten hören sollten, nämlich bei denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich bitte deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen mir ebenfalls sehr dabei, den Podcast bekannter zu machen und mehr Menschen damit zu erreichen. Für dich ist es vielleicht nur ein Klick, aber für die betroffene Person kann es den entscheidenden Unterschied in ihrem Leben machen. Bitte hilf mir dabei, mehr Menschen mit diesem Thema zu erreichen. Falls du heute diesen Podcast zum ersten Mal hörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Ich bin selbst Betroffene und ich kenne somit auch beide Seiten, die persönliche Erfahrung und die fachliche Sicht auf Narzissmus und auf toxische Beziehungen. Wenn dich diese Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht alleine. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg da heraus. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald, deine Jennifer.